Ja, es lohnt sich wirklich immer wieder aufs Neue, darüber nachzudenken, wie reich wir von Gott gesegnet sind und wie viel Gutes er uns tagtäglich zur Verfügung stellt, wo wir einfach nur nehmen können oder staunen können, was Gott wieder für uns bereitgehalten hat. Denn es ist immer die Erfahrung, dass wir uns an das Gute viel zu schnell gewöhnen. Es wird einfach selbstverständlich so als Lebensumstand hingenommen und das Negative, was es sicher auch gibt, wird dann auf einmal übermächtig groß und bestimmt mehr und mehr auch unser Leben. Und damit kehrt auch die Unzufriedenheit in unser Leben ein. Deswegen freue ich mich immer über solche Gottesdienste, wo dieses Lob Gottes ganz stark im Zentrum steht, dass wir darüber nachdenken müssen, wo habe ich Grund, Gott zu loben? Marion Buchheister hat mal ein Gedicht geschrieben mit dem Titel »Warum ausgerechnet ich?« Und darin stellt sie einige Fragen, wo sich wahrscheinlich jeder Einzelne von uns an vielen Stellen wiederfinden kann. Ich möchte es nur auszugsweise wiedergeben, weil es viel zu umfangreich wäre. Aber allein schon diese ausgewählten Fragen, die können uns den Blick in die richtige Richtung lenken. Marion Buchheister schreibt, warum ausgerechnet ich? Warum so viel Glück, das ich nie geschmiedet habe? Warum ernte ich oft mehr, als ich gesät habe? Warum hat mich bis heute kein Blitz getroffen? Warum blieb mir ein Krieg erspart? Weshalb sind viele meiner Befürchtungen nie Wirklichkeit geworden? Warum kann ich mir leisten, was ich gerne esse? Warum hatte ich immer ein Dach über dem Kopf? Warum bin ich zufrieden, wenn aus größeren Fehlern kleine werden? Warum kann ich Gefühle in Worte fassen? Warum fällt mir manchmal was Gutes ein? Warum hat es geklappt, mit dem Rauchen aufzuhören? Warum hat Misserfolg die Lust am Leben nicht verjagt? Warum habe ich Prüfungen vergeigt und trotzdem weitergemacht? Warum habe ich keinen Haarausfall? Gut, über diese letzte Frage muss ich noch ein bisschen länger nachdenken. Aber insgesamt wird so schon deutlich, dass solche gezielt gestellten Fragen meine Blickrichtung auf mein eigenes Leben in eine ganz andere Richtung lenken. Auf das viele Gute, was Gott uns gibt. Nun, schon allein als Sie heute Morgen hier in diesen Gottesdienst reinkamen, ich glaube, Sie wissen gar nicht, was Ihnen schon Gutes widerfahren ist, dass Sie hier in einem christlichen Gottesdienst, einer christlichen Gemeinde sind. In einer jüdischen Gemeinde hätte ich zum Beispiel bei der Segnung der Kinder die Schuhe ausziehen müssen. Und ich weiß nicht, wie das für die ersten Reihen so gewirkt hätte. Also von daher viel mehr beschenkt, als wir eigentlich wahrnehmen müssen. Ich habe Ihnen mal ein Beispiel dabei, wie der aaronitische Segen in einer jüdischen Gemeinde gefeiert wird. Bitte, Bild ab hier. Das war also genau dieser Segen, den wir vorher im ersten Teil des Gottesdienstes auf die beiden Mädchen Madita und Lea gelegt haben. Dieser alte aaronitische Segen, den Gott damals schon über Mose, dem Priester, dem hohen Priester Aaron, mitgegeben hat. Er ist auf Deutsch in folgendem Wortlaut überliefert. Sie können es gerne mitlesen oder auf Ihren Infoblättern in Englisch und Deutsch ebenfalls lesen. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Soweit dieser Segen im Alten Testament. Dieser Segen wird zum Beispiel in jüdischen Häusern zu Beginn der Sabbatfeier von den Hauseltern gebetet oder auch beschließt den Synagogengottesdienst. Und dabei werden also die Schuhe ausgezogen, die Hände müssen gewaschen werden und damit dürfen dann nicht mehr die Schuhbänder berührt werden, weil damit immer Schmutz in Verbindung ist. Deswegen müssen das andere Leute machen, die Schuhe auszuziehen. Und dann werden die Finger gespreizt, entweder alle fünf oder nur zwischen Ringfinger und Mittelfinger, dass hier fünf Fenster erscheinen auf einmal, durch die Gottes Angesicht und damit auch seine Herrlichkeit hindurch scheinen kann. Und gleichzeitig, dieses Symbol drückt auch diesen hebräischen Buchstaben Shin aus, um daran zu erinnern, der segnet, ist dieser El Shaddai. Der allmächtige Gott legt seinen Segen nun auf diese Leute, auf diese Kinder. Es soll nämlich niemals vergessen werden, dass es immer Gott selber vorbehalten ist zu segnen. Er selber ist der Segnende, auch dann, wenn er Menschen als Instrumente für diesen Segen gebraucht. Dieser Segen wird dann zwar von Menschen gesprochen, aber der Segnende ist immer Gott selber. Gott handelt, wenn Menschen gesegnet werden. Es ist sein göttlicher Einfluss, unter den diese gesegneten Menschen gestellt werden. Sie werden also auf ihn persönlich verwiesen. Dabei ist der Segen keine magische Handlung, dass diese Worte oder diese Gesten selber in sich schon irgendwo wirksam wären, sondern durch den Segen werden die Menschen, die gesegneten Menschen, mit dem allmächtigen Gott in Berührung gebracht. Dieser Gott wirkt durch sein Wort. Dabei ist der Segen, den Gott gibt, weit mehr als nur irgendein frommer Wunsch, den man dann Leuten wiedergibt, weitergibt oder ihnen zum Ausdruck bringt, so wie es zum Beispiel in manchen sogenannten irischen Segenssprüchen dann zum Ausdruck kommt, die ziemlich fantasievoll gehalten sind. Zum Beispiel habe ich da einen jetzt ausgesucht, der aber wirklich nicht mehr ist als ein frommer Wunsch. Geht folgendermaßen: Hab unterm Kopf ein weiches Kissen, habe Kleidung und das täglich Brot, sei über 40 Jahre im Himmel, bevor der Teufel merkt, du bist schon tot. Also, da weiß ich also nun wirklich nicht so recht, wie das damit zu handhaben ist. Aber dieser Segen, den Gott durch den Aaron übermitteln ließ, der hat ganz anderen Grundton. Hier ist Gott selber der Aktive, der Handelnde. Wenn wir diesen Segen mal näher betrachten, dann stellen wir fest, dieser Segen besteht aus drei Teilen, die alle unterschiedlich lang sind. In der hebräischen Sprache, der erste Teil besteht nur aus drei Worten, der zweite dann aus fünf und schließlich gipfelt das Ganze in dem letzten Teil, der aus sieben Worten besteht, also darin das Hauptgewicht auf diesem letzten Teil dann liegt, auf der Zuspitzung. Gehen wir mal diesen Teilen ein bisschen näher entlang. Zunächst einmal der erste Teil mit der Überschrift: Der Herr behütet. Was für ein riesiges Vorrecht finde ich es doch für Eltern, dass sie ihre Kinder gesegnet wissen. Ob jetzt nun in Form eines Gottesdienstes oder jeder Einzelne für sich persönlich daheim in der Familie. Denn die Eltern realisieren spätestens zum Zeitpunkt des ersten Kindergartenbesuchs, dass ihr persönlicher Einfluss auf ihre Kleinen von Tag zu Tag wohl kleiner wird. Ja, am Anfang, die ersten drei Jahre, konnten sie selber noch alles angeben. Auf einmal kommen da Erzieherinnen mit ins Spiel. Da kommen auf einmal Kumpels und Freunde mit ins Spiel, die ebenfalls alle mitprägen und das ihre zur weiteren Entwicklung dieser Kinder beitragen. Denn später werden es mal noch Lehrer und so weiter. Und der Einfluss der Eltern wird mehr und mehr zurückgedrängt. Das kostet Überwindung, das ist mit einem Abschiedsschmerz verbunden, den die Eltern hierin erleben. Darin liegt auch eine gewisse Hilflosigkeit. Ich setze die Kinder Einflüssen aus, die ich selber nicht mehr bestimmen kann. Es gibt zwar so ein arabisches Sprichwort, das sagt, weil Gott nicht überall sein konnte, schuf er die Mütter. Aber wir merken schon, das haut nicht mehr so richtig hin. Ja? Also ab irgendeinem Zeitpunkt reicht der Einfluss der Mütter auch nur noch mehr bis zur Haustür. Und ab dann geht es dann richtig zur Sache. Das trifft's nun überhaupt nicht mehr. Aber es ist in Wirklichkeit der Herr, der mitgeht in den Kindergarten, in die Schule oder ins Training. Er ist es, der über Nacht an dem Bett Wache hält, wenn die Eltern schon längst eingeschlafen sind. Keine einzige Sekunde lässt dieser lebendige Gott die Menschen aus dem Auge. Und er ist es, der in seinem nötigen Weitblick immer weiß, was am besten ist und das auch gut tun kann. Wenn wir nun also in Gottes Auftrag Menschen segnen, dann legen wir sie ganz bewusst in die Hände dieses allmächtigen Gottes. Wir vertrauen ihm diese Menschen an. Und wir gestehen uns dabei selber diese begrenzte Zeit und diesen begrenzten Einfluss zu. Und vertrauen auf Gottes Allmacht, dass er es ist, der in seinem umfassenden Schutz diesen Menschen begegnet. Er soll ein besonderes Auge auf die Menschen haben, die wir ihm jetzt im Gebet genannt haben. Er soll sie auf ihrem Weg behüten und er soll seine Hände über ihnen halten. Der Herr behüte dich. Im zweiten Teil verspricht es nun, da wird von diesem Angesicht Gottes gesprochen, das über den gesegneten Menschen leuchten soll. Ich finde es ein sehr eindrückliches Bild, das Gott hier dem Mose, dem Aaron weitergibt. Denn wir schauen doch sehr gern in das Gesicht eines Menschen, der uns ja auch anstrahlt, einen offenen und positiven Gesichtsausdruck zeigt. Da springt ein Funke über, da leuchtet was, was uns selber wieder ansteckt, ebenfalls positiv eingestellt zu sein. Aber wir kennen auch das Gegenteil, was der Fall ist, wenn uns jemand voller Zorn irgendwelche giftigen Blicke zuwirft. Und wir kennen es ja, wenn Blicke töten könnten, das drückt ja wirklich auch manches aus. Und wenn jemand missmutig oder gereizt aus der Wäsche blickt, dann würden wir am liebsten einen riesig großen Bogen um diesen Menschen machen, weil allein schon dieser negative Blick ebenfalls auf unser Leben seine Spuren hinterlässt, was wir uns nicht so gerne antun würden. Da entsteht auf einmal eine Distanz. Wir gehen dem aus dem Weg. Und nun wird ausgerechnet von Gott gesagt, dass sein Angesicht leuchtet. Sein Angesicht strahlt über den Menschen. Ausgerechnet der Gott, der allzu gut auch unsere Schattenseiten kennt. Und der genau weiß, wie oft wir als Menschen hinter seinen Vorstellungen zurückbleiben. Ausgerechnet dieser allwissende Gott blickt uns freundlich an. Gerade bei ihm hätte ich vollstes Verständnis dafür, dass er sich abwendet, weil er es eben nicht mehr mit anschauen kann, wie meine kläglichen Versuche aussehen, sein Leben zu führen, sein guter Einfluss in meinen Alltag irgendwo mit hineinzunehmen. Ich könnte es verstehen, wenn er es nicht mehr angucken kann. Und trotzdem bleibt uns Gott zugewandt. Sein Gesicht leuchtet, wenn er uns sieht. Wie kann das sein? Dieser Segen gibt uns die Antwort. Denn da heißt es, der Herr ist gnädig. Diese Charaktereigenschaft Gottes bewegt ihn dazu, höchstpersönlich alles zu investieren, dass die Gemeinschaft zu seinen geliebten Menschen nicht abreißt, nicht kaputt geht. Wenn wir jetzt dann gleich im Anschluss an den Gottesdienst das Abendmahl feiern, ist es letztlich ein Fest dieser Gnade, die Gott hier dem Aaron weitergibt. Wir werden daran erinnert, welchen Preis dieser einzigartige Gott gezahlt hat, dass Friede sein kann. Sein Sohn hat sein eigenes Leben geopfert, dass wir unsere Schuld, all diese Defizite in unserem Leben, all das Versagen losbekommen können. Und keiner von uns hat dieses Opfer verdient. Dieser Segen durchbricht nämlich diesen Fluch, für alle selber gerade stehen zu müssen und dauernd daran dabei festzustellen, es reicht einfach nicht, was wir tun. Mit guten Taten kann kein einziger das aufwiegen, was an guten Taten bereits versäumt wurde. Wir laufen immer nur hinterher, sind immer nur im Minus, was diese guten Taten anbelangt. Und dieses Defizit Gott gegenüber wird wohl mit jedem einzelnen Tag immer größer. Eine hoffnungslose Situation, in die wir hineingestellt sind. Und dieser Situation bereitet Jesus ein für alle Mal ein Ende, indem er sich selber aufopfert und uns diese Gnade zuspricht. Deswegen kann Gott so strahlen, wenn er die Menschen anschaut, weil er genau weiß, dass jede Schuld beglichen ist. Jeder kann diese Gnade ganz persönlich für sich in Anspruch nehmen. Wenn wir vor dem Abendmahl gleich einige Momente der Stille haben werden, kann jeder Einzelne seine Schuld vor Gott offenlegen und sagen, das war meine Woche, das war allein dieser Tag, heute in diesen wenigen Stunden, die wir verbracht haben. So sieht mein Leben wirklich aus. Ich leg's offen vor dich hin, dass das Licht deiner Herrlichkeit, dein Angesicht, deine Gnade auf all dieses Versagen fallen kann und wir Vergebung bekommen. Wir erleben können, wie Gott uns anstrahlt, weil uns diese Gnade erreicht hat. Auch das letzte und mit 7 Worten dann der längste und ausführlichste Teil dieses Priestersegens hat Gottes Angesicht zum Thema. Da heißt es, der Herr erhebe sein Angesicht über dich. Auch das finde ich ein wunderschönes Bild, das hier von Gott verwendet wird. Wir haben es als Eltern manchmal so gemacht, unsere Kinder haben das überhaupt nicht mitgekriegt, als die noch klein waren. Da haben wir uns abends immer wieder mal zu ihnen ins Zimmer geschlichen. Bevor wir ins Bett gingen, haben nach dem Rechten geschaut und standen dann einfach momentelang da und haben einfach nur das schlafende Kind betrachtet. Ihr kennt das vielleicht, ja? Und man kann sich kaum satt sehen. Man freut sich, dass endlich Ruhe ist. Dass ihnen gut geht natürlich, ja, und über dieses riesige Geschenk, was hier in dem Bett drin liegt, fantastisch. Gut, irgendwann haben wir uns doch wieder losgerissen, um selber ins Bett zu kommen, und inzwischen gehen unsere Kinder nach uns ins Bett. Und wahrscheinlich stehen sie vorher bei uns noch am Bett und gucken zu, wie wir friedlich schlafen und so. Ich habe es noch nicht kontrolliert, aber jedenfalls. Gott kommt nicht in diese Rolle, dass er sich mal irgendwann von den Kindern losreißt, um selber in die Falle zu kommen. Das wird niemals passieren, keinen Augenblick, auch nicht in der Nacht, verliert Gott seine Kinder aus dem Blick, um selber schlafen zu gehen. In diesem Segen wird den Menschen zugesprochen und damit zugesichert, dass Gott beständig bei euch bleibt. Die Menschen genießen seine ganze und ungeteilte Aufmerksamkeit. Sie sind ihm so wichtig und kostbar, dass er sich niemals abwenden wird. Das hatten wir vorhin doch Lea und Madita mit auf den Weg gegeben, bei ihrer Segnung. Und das gilt genauso für jeden Einzelnen von euch bei diesem Gottesdienst und für euer Leben. Jeder kann das für sich so mitnehmen. Du bist Gottes Liebling, an dem er sich niemals satt sehen kann. Zwischen ihm und dir ist Frieden. So wird es in diesem Segen abschließend zugesagt. Gottes Shalom liegt über deinem Leben. Friede zwischen Gott und dir, das sich danach ausbreitet auf das gesamte Umfeld. Friede meint nicht nur Waffenstillstand, bei dem wohl auch die Waffen schweigen, aber man sich darüber hinaus auch sonst nichts mehr zu sagen hat. Sondern dieser Friede meint vielmehr Harmonie, ein erfülltes Leben, intakte und heile Beziehungen. Das will Gott in unserem Leben aktiv bewirken und das wird uns in diesem Segen Aarons zugesagt. Auf diese Weise will Gott in unser Leben hineinwirken, es prägen, es mit seiner abgrundtiefen Liebe füllen. Oder so wie er selber gesagt hat, auf diese Weise soll sein Name auf unser Leben gelegt werden. Wir sollen auf diese Weise mit Gottes Namen gezeichnet sein. Das deutsche Wort segnen kommt von dem lateinischen signare, was so viel wie bezeichnen oder zeichnen bedeutet. Ein Zeichen tragen. Gott will mir mit diesem Segen zeigen, der trägt mein Zeichen, der gehört zu mir. Den lasse ich nicht fallen, den lasse ich nicht im Stich, bei dem bleibe ich. Sein Leben steht unter meinem Einfluss, bei dem bin ich am Wirken. Der trägt meinen Namen. Was für ein Glück, dieses Zeichen tragen zu können. Was für ein Vorrecht. Natürlich ist klar, dass Eltern wollen, dass ihre Kinder in diesem Sinn gesegnet werden, gezeichnet werden von Gott selber. Am nächsten Sonntag bei diesem Gottesdienst für Jung und Alt, da werden wir diesem Thema noch mal ein bisschen näher auf die Finger gucken, wie das denn mit Jesus wirklich war, als diese Leute gesegnet, die Kinder gesegnet worden sind und das auch ein bisschen mehr nachvollziehen. Aber auch alle anderen, die keine Kinder mehr sind, sollen auf diese Weise von Gott gesegnet sein, ohne diese Zuwendung Gottes nicht länger leben müssen. Das kann auch nach dem Gottesdienst in einer ganz persönlichen Form geschehen, wenn hier vorne im Gottesdienst dann die Mitarbeiter der PlayStation anbieten, mit ihnen zu beten, sie zu segnen, ganz persönlich. Aber zunächst mal werden wir beim Abendmahl ebenfalls sehr persönlich vor diesen Gott gestellt, der segnet. Und ganz entscheidend wird dabei für jeden Einzelnen diese Frage im Raum stehen: Will ich das? Will ich mich beschenken lassen mit dem Leib und Blut des Herrn? Es also annehmen, was er mir gibt, ohne selber einen Beitrag zu haben, einfach mit leeren und offenen Händen dazustehen. Will ich mich von diesem Herrn begnadigen lassen? Also meine Schuld und meine Unzulänglichkeiten nicht länger selber bereinigen, sondern es einzugestehen, ich schaff's nicht. Dann sind wir alle herzlich eingeladen, eben mit diesen leeren Händen zu diesem Herrn zu kommen, mit dieser inneren Bereitschaft, dass seine Herrlichkeit, sein Angesicht auf unser Leben strahlen kann, uns erreichen kann. Lasst uns beten. Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass du dieses größte Opfer gebracht hast, dein eigenes Leben, dass wir ungetrennt mit dir und mit dem Vater, mit Gott selber in Verbindung treten können, angeschlossen sein können an dich, ohne dass unsere Schuld uns länger von dir distanziert. Danke, dass wir so offen sein können und frei sein können, deinen Segen zu empfangen, das, was du uns an Gutem bereithältst, nehmen zu können. Ich möchte dich bitten, lieber Herr, dass wir alle dieses große Glück merken, was es heißt, bei dir abladen zu können, was beschwert, um deinen Segen nehmen zu können, empfangen zu können. Herzlichen Dank für dieses Abendmahl, in dem du uns diese Gelegenheit gibst, mit vielen Sinnen zu erfahren, was du alles für uns getan hast, dass deine Gnade und dein Friede unser Leben erreichen können. Amen. Wenn wir vorhin festgestellt